Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, zu unserer Fragestunde, und ich übergebe an meine Kollegin aus dem Präsidium.
Das muss gehen. So, die erste Frage. Herr Getschmann, bitte.
Ja, wir hatten diese Frage ja bereits in der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Da konnte sie nicht mehr drankommen. Ich möchte sie hier nochmal öffentlich in der Sitzung stellen. Ich frage den Magistrat. Derzeit ist die Wohngeldbehörde des Sozialamts der Stadt Kassel nur eingeschränkt erreichbar, wegen erheblich gestiegener Antragszahlen, unter anderem aufgrund der Änderungen in der Wohngeldnovelle. Was unternimmt die Stadt zur kurzfristigen Entlastung der Beschäftigten, um eine zügige Bearbeitung der Anträge zu erreichen?
Entschuldigung, Frau Stadtverordnetenvorsteherin, Herr Getschmann, meine Damen und Herren, das beantworte ich gerne. Sie haben ja schon gesagt, wir haben steigende Antragszahlen und wir hatten personelle Probleme. Eine Kollegin ist leider verstorben und zwei andere haben sich wegbeworben auf andere Stellen innerhalb des Rathauses. Die Stellen sind jetzt nahezu wieder besetzt, aber die Kolleginnen und Kollegen sind noch nicht eingearbeitet. Wir haben aber auch Sofortmaßnahmen ergriffen. Also einmal haben wir auch die Öffentlichkeit informiert. Es gibt eine Verfügung von Anfang an, eine vereinfachte Sachbearbeitung vorzunehmen. Also die Ausdehnung des Bewilligungszeitraums beispielsweise, soweit es rechtlich möglich ist. Ich denke, das war eine gute Möglichkeit. Dann hat es administrative, niedrigschwellige Unterstützung gegeben von einer Kollegin, das dauert auch noch an, die die Sachbearbeiterin und die Leitung unterstützt hat. Und dann gab es und gibt es auch temporäre Unterstützung einer Mitarbeiterin aus einer anderen Abteilung. Also wir sind aber jetzt, sind ja schon wieder, ist eine gewisse Zeit vergangen seit der letzten Stadtverordneten-Sitzung. Ich hatte Sie ja auch direkt im Anschluss daran informiert. Also es hat sich erheblich gebessert.
Bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Antwort. Was mich natürlich schon auch beschäftigt, ist die Frage, ob die erheblich gestiegene Anzahl von Anträgen neben den von Ihnen genannten Randbedingungen auch direkt im Zusammenhang steht mit einer angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt und wie der Magistrat die Situation in der Hinsicht bewertet. Müssen da generell Kapazitäten ausgebaut werden?
Sind einmal gestiegene Antragszahlen durch die Wohngeldnovelle, das haben Sie ja auch geschrieben, ja. Und andererseits auch Corona-bedingt, also pandemiebedingte Zunahme von Anträgen haben wir auch zu verzeichnen. Und wir reagieren so, indem wir im nächsten Jahr auch noch weitere Stellen dort einbeziehen. Noch zwei zusätzliche Stellen.
Vielen Dank.
Frau Ulrich.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich frage den Magistrat, wie der aktuelle Stand der Demenzstrategie der Stadt Kassel bezüglich der neuen Angebote in Oberzweren ist.
Frau Stadtverordnetenvorsteherin, Frau Ulrich, meine Damen und Herren, die Frage war ja auch schon aus der letzten Sitzung. Wir haben das Angebot ja schon mal in Oberzweren vorgestellt, im Ortsbeirat auch. Leider hat die Kollegin vom Diakonischen Werk gekündigt und es gibt gerade ein neues Ausschreibungsverfahren. Die Stelle wird voraussichtlich zum 01.01.2022 besetzt und es geht ja darum, wir haben einmal, um in dem Thema Demenz voranzukommen, in diesem Jahr ein Demenznetzwerk gegründet, aber um die Bevölkerung auch weiter zu sensibilisieren in dem Thema, ist es ganz besonders wichtig, dass auch vor Ort, da wo die Menschen leben, sich mit dem Thema beschäftigt wird. Und es gibt ein gutes Beispiel in Wehlheiden, das demenzfreundliche Wehlheiden, was schon länger besteht, was wir auch finanziell fördern. Und da gab es eben von verschiedenen Organisationen und Initiativen die Überlegung, dies auch in Oberzweren zu machen. Die Stadt unterstützt das gerne, richtig gerne, aber es muss jetzt einfach umgesetzt werden und dafür braucht es auch etwas personelle Kapazitäten und das wird am Mittelpunkt angesiedelt werden in Oberzweren. Also bitte noch ein bisschen gedulden, aber Anfang des nächsten Jahres wird das Fahrt aufnehmen.
Vielen Dank.
Die nächste Frage wurde zurückgezogen, somit wäre Herr Sprafke jetzt dran.
Ich bin doch etwas überrascht. Meine Frage lautet, wie bewertet der Magistrat das Abstellen von E-Rollern auf Fußwegen und anderswo? Bewertet er das als Parken quasi, als private Nutzung des öffentlichen Straßenraumes oder als sondernutzungsgebührenpflichtiges Nutzung des öffentlichen Raumes als Betriebsgelände der Betreiber der E-Roller? Das frage ich mich natürlich auch.
Beantwortet es?
Ja. Einer für zuständig.
Dankeschön, Frau Vorsitzende, Herr Sprafke. Es ist jemand zuständig und zwar, sag mal, wir sind über diesen Zustand, also wie beurteilt, es ist unbefriedigend. Ja? Das ist die erste Aussage des Magistrats. Wesentlich unbefriedigend ist, dass es nach Bundesrecht so ist, dass das Abstellen dieser Roller genauso zu behandeln ist wie Fahrräder. Und bei Fahrrädern gibt es den Begriff Parken nicht. Also es gibt eigentlich gar keine rechtliche Definition für das, ich will mal sagen, Zurücklassen dieser Roller auf öffentlichen Flächen. Ja? Und das bringt einen Rechtsraum zustande, der derzeit aufgrund der bundesrepublikanischen Lösung ungeklärt ist. Das führt dazu, dass das Straßenverkehrsamt nur in Einzelfällen, wenn eine Gefährdung nachgewiesen werden kann, also wenn sozusagen der Roller einzeln begutachtet, dann das Nummernschild an das Straßenverkehrsamt gemeldet werden kann, dann kann dagegen vorgegangen werden im Sinne einer Verkehrsbehinderung. Ja? Aber das Parken an sich ist derzeit nicht regelungsfähig.
Vielen Dank.
Frau Bock, die nächste Frage bitte.
Ich habe erstmal noch eine Nachfrage zu den E-Scootern. Ist denn da auch geprüft worden oder ist es nicht auch möglich, dass das Abstellen nur auf Parkplätzen möglich ist? Weil schließlich soll man mit E-Scootern ja auch auf der Straße fahren. Und es ist dann dadurch auch oft nochmal, also es ist manchmal vom Fußweg auf die Straße zu kommen ja gar nicht so einfach und von daher wären die Parkplätze ja vielleicht besser.
Also von der Fahrregelung sind es motorisierte Fahrzeuge, die eben eigentlich nicht auf Gehwegen, aber sie dürfen auf Radwegen, spezifischen Radwegen fahren, aber müssen sonst auf der Straße fahren. Aber in der Parkregelung ist dies definitiv ausgenommen nach der Straßenverkehrsordnung. Das heißt also, beim Fahren gilt genau das, was Sie sagen, sind es im Prinzip motorisierte Fahrzeuge, die sich dementsprechend, die fahrenden Personen müssen sich dementsprechend verhalten. Aber beim Parken gilt dieser Vorgang eben nicht. Parken gibt es für diese Fahrzeuge nicht, weil sie den Fahrrädern gleichgestellt sind.
Bitte. Dann jetzt meine eigentliche Frage. Ich frage den Magistrat, wie viele Personen erhielten im Jahr 2020 eine Stromsperre?
Ja, sehr geehrte Frau Bock, es ist nicht Aufgabe und Zuständigkeit des Magistrats der Stadt Kassel, Stromsperren zu erheben oder festzustellen. Es ist nicht Gegenstand der öffentlichen Verwaltung. Deshalb kann ich Ihnen hier keine weitere Beantwortung geben.
Das heißt, Sie haben auch gar nicht versucht, bei den städtischen Werken nachzufragen oder Sie sehen es auch nicht als, also wir finden, es wäre durchaus von großem Interesse, wie viele Leute vom Strom abgesperrt sind und fänden da deswegen nochmal eine Nachfrage ganz gut.
Ja, die Veranstaltung heißt ja Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung an den Magistrat. Es ist nicht Aufgabe des Magistrats der Stadt Kassel, Stromsperren festzulegen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Stromlieferer, den Sie genannt haben, ist aber nur einer im Gebiet der Stadt Kassel. Sie können natürlich Dutzende Stromlieferverträge als Privatperson abschließen. Das ist ein privatrechtlicher Vorgang, der nicht Gegenstand von Magistrat- und Stadtverordnetenversammlung ist.
Dann nochmal zweite Nachfrage. Also wenn Sie sagen, jetzt die Fragestunde ist nicht passend dafür, wir hatten diese Frage ja ursprünglich im Rahmen von einer Anfrage. Dort hat dann das Jobcenter geantwortet, dass Sie das nicht erheben, was ich verstehen kann, weil das Jobcenter davon nichts weiß. Aber das heißt, auch im Rahmen der Anfrage ist es nicht weiter gereicht worden. Also
noch einmal, es gibt privatrechtliche Stromlieferverträge zwischen einem jeden Verbraucher und ganz unterschiedlichen Stromlieferunternehmen, Versorgern auch genannt. Den einen, den Sie genannt haben, ist nur einer auf dem Gebiet der Stadt Kassel. Sie können, wie Sie wissen, natürlich mit einer riesigen Bandbreite von Versorgern Stromlieferverträge abschließen. Und es ist nicht Aufgabe weder des Jobcenters, sagen wir, als Organisation in gemeinsamer Trägerschaft zwischen Arbeitsagentur und Stadt Kassel noch des Magistrats, aus diesen privaten Stromlieferverträgen abgeleitete wegen Nichtleistung, nämlich von Bezahlung, Rechtsfolgen aufzunehmen, zu dokumentieren oder im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Magistrat und Stadtverordnetenversammlung kundzutun. Das tut mir leid, es ist nun mal so Gesetz und Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland.
Die nächste Frage, Frau Mösner, bitte.
Liebe Stadtverordnetenvorsteherin, liebe Damen und Herren, ich frage den Magistrat. Weshalb fordert das Jobcenter Stadt Kassel im Gegensatz zu anderen öffentlichen Behörden einen 3G-Nachweis?
Frau Stadtverordnetenvorsteherin, Frau Mösner, meine Damen und Herren, wir haben das Jobcenter gefragt. Das Jobcenter sagt, das ist eine Bitte, kein Muss. Das Sicherheitspersonal kontrolliert das beim Einlass und kommuniziert dann, wenn jemand keinen Nachweis hat, mit der jeweils einzuladenden Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter, wie vorzugehen ist und ob man das Gespräch draußen an der frischen Luft führt oder im Büro. Das entscheiden dann die einzelnen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter.
Da habe ich gleich die Rückfrage, wie wäre es denn, wenn dann Test die Aussage wären, wird da Kosten erstattet in dem Fall?
Ich kann es Ihnen nicht ganz genau beantworten, weil es ja nicht in unserer, wir sind Träger, aber wir legen solche Dinge nicht fest. Das ist auch nicht Gegenstand einer Trägerversammlung, weil da ja der große Rahmen besprochen wird. Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass es nicht finanziert wird.
Dann habe ich noch die Rückfrage, wenn das im Freien stattfindet, wie ist es denn da mit Datenschutz? Wir behandeln beim Jobcenter ja schon empfindliche Daten.
Also ich glaube nicht, dass die Sachbearbeiter mit den Kunden sich dort beraten, wo in nächster Nähe andere Personen stehen und dann zuhören können.
Vielen Dank.
So, die nächste Frage.
Ich frage den Magistrat, warum wurde schadstoffbelasteter Erdaushub erst wochenlang neben der an der JVA angrenzenden Wohnbebauung in der Windmühlenstraße gelagert, bevor er dann mit LKW wegtransportiert wurde?
Herr Alekuzai, jetzt habe ich das Mikrofon, Entschuldigung. Es handelt sich hierbei um eine ganz normale Zwischenlagerung einer Baustelle. Ja? Grundsätzlich ist nie ausgeschlossen, dass Erdaushub belastet ist. Die Voruntersuchung hat dort ergeben, dass er dort gelagert werden kann. Das war eine Abstimmung, die zwischen RP und auch der unteren Bodenschutzbehörde in der Stadt Kassel abgesprochen war. Also es war sozusagen eine regelgerechte Lagerung von Erdaushub. Der Erdaushub wurde dann natürlich nochmal geprüft, das ist bei Baustellen so üblich, und dann im Rahmen, also das Material, was auf der Baustelle selbst nicht mehr verwendet wurde, das wurde dann abgefahren. Also es war eigentlich ein regelgerechter und normaler Vorgang einer Baustelle, die dort Material zwischengelagert hat.
Bitte.
Herr Stadtbaurat, wurden die betroffenen Personen davon informiert, dass man so etwas unternommen hat?
Nein, wir haben nochmal nachgefragt. Es gab eine Anliegerinformation durch den Bauherrin an der Stelle und dort wurde dieser Sachverhalt definitiv nicht benannt. Also dadurch sind die Fragen bei Ihnen wie auch sonst aufgetaucht. Aber grundsätzlich war dieser Vorgang jedenfalls durch unsere behördliche Begleitung und durch die behördliche Begleitung durch den RP genehmigt.
Schönen Dank.
Herr Dr. von Rüden.
Herr Stadtbauart, können Sie uns mitteilen, um welche Schadstoffe es sich handelte, die in diesem Erdreich vorhanden waren?
Ich gucke mal kurz, ob in der Unterlage was drinsteht. Ich finde hier keine Hinweise zur Schadstoffklassifizierung. Aber die kann ich gerne schriftlich dem Protokoll beilegen. Das ist kein Problem.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, Herr Dr. Schöller.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats, ich frage Sie, wie oft wird die für Fahrradstraßen auf dem Stadtgebiet hier in Kassel angeordnete Beschilderung anliegerfrei die Autofahrenden die Nutzung der Fahrradstraßen erlaubt, im Hinblick darauf kontrolliert, ob diese Autofahrer tatsächlich ein Anliegen haben?
Frau Stadtverordnetenvorsteherin, Herr Schöller, ich darf Ihnen zunächst den Hinweis geben, dass der Magistrat nicht der Adressat dieser Frage sein kann und der Magistrat diese Frage auch nicht beantworten kann, weil die Zuständigkeit solcher Kontrolltätigkeiten den allgemeinen Ordnungsbehörden obliegen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Kontrollen regelmäßig erfolgen. Es sind Schwerpunkte, die auch gesetzt werden, insbesondere nach der Beschilderung zusätzlicher Fahrradstraßen im Stadtgebiet.
Dann habe ich dazu eine Nachfrage. Ich hatte mir bereits gedacht, Herr Stochler, dass Sie da möglicherweise Informationen darüber hätten und habe mir deshalb erlaubt, den Magistrat dann auch zu fragen, wie regelmäßig und in welcher Form wird denn kontrolliert, ob denn die Autofahrenden tatsächlich ein Anliegen haben?
Herr Schöller, wie ich eben schon beantwortet habe, kann der Magistrat das nicht beantworten. Und die allgemeine Ordnungsbehörde, die ich auch mitvertreten darf, würde Ihnen dazu die Antwort geben, dass wir über die Art und Weise, wie wir solche Kontrollen durchführen, öffentlich nicht unbedingt Auskunft geben. Ja, weil natürlich das Ziel einer solchen Kontrolle ist, auch nachher zu überprüfen, ob denn das Anliegen auch tatsächlich vorliegt. Und da ist bei den Fahrradstraßen, bei vielen zahlreichen einmündenden Straßen, das nicht ganz so einfach. Und deshalb gibt es da verschiedene Taktiken, wie man das machen kann, aber die wollen wir öffentlich nicht besprechen.
Herr Kalb.
Ich frage den Magistrat, die Frage insinuiert ja, dass das für alle Fahrradstraßen zutrifft. Wie viele Fahrradstraßen gibt es denn wirklich diese Regelung anliegerfrei? Trifft das auf alle zu?
Ich kann vielleicht noch die Frage mit beantworten, obwohl sie jetzt in den Zuständigkeitsbereich des Kollegen Nolder gehört. Wir haben grundsätzlich alle Fahrradstraßen, die jetzt neu beschildert werden und auch die bisherigen Fahrradstraßen so beschildert, dass zukünftig anliegerfrei ausgeschildert ist.
Gibt es aber zukünftig? Ich habe sie eben nicht verstanden.
Alle die jetzt umgebaut wurden nach dem Radverkehrskonzept, sind dann anliegerfrei ausgeschildert.
Okay, vielen Dank.
Es gibt nur zwei Nachfragen pro Frage. Dann wäre jetzt die Frau Köpp.
Frau Vorsteherin, meine Damen und Herren, ich frage den Magistrat,
Was unternimmt der Magistrat, um die Covid-19-Auffrischimpfungen Booster gemäß Empfehlungen der Ständigen Impfkommission in der Kasseler Stadtbevölkerung zu befördern?
Frau Vorsitzende, Frau Köpp, die Stadt Kassel unternimmt nach wie vor, also auch nach Schließung des Impfzentrums Ende September, viele verschiedene Maßnahmen, um das Impfen generell, aber auch insbesondere die Boosterimpfungen voranzubringen. So kann ich Ihnen sagen, dass bereits jetzt in allen Alten- und Pflegeheimen der Stadt Kassel über unsere mobilen Teams, also ausschließlich über unsere mobilen Teams des Gesundheitsamtes, die BewohnerInnen geimpft wurden, die geimpft werden wollten, inklusive des Personals, bei denen auch schon eine Auffrischungsimpfung angezeigt war. Wir werden bis Weihnachten auch mit den Behinderteneinrichtungen durch sein. Dann haben wir zumindest in den stationären Einrichtungen dies alles schon massiv befördert. Das Land Hessen wird darüber hinaus in den nächsten Tagen alle Ü69-Jährigen anschreiben und zur Drittimpfung informieren. Wir haben schon ähnliche Planungen in der Schublade und werden jetzt beobachten, ob das gut funktioniert und man die Menschen erreicht. Wenn wir den Eindruck haben, es könnte sinnvoll sein, dass die Stadt hier auch noch mal tätig wird, so werden wir das tun. Außerdem kann man die Auffrischungsimpfungen so wie auch immer noch Erst- und Zweitimpfungen in der Impfstelle im Citypoint und im Impfbus erhalten. Der Citypoint ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und Sie können jede Woche erfahren, wo der Impfbus steht. Das wird ja veröffentlicht und ist auch immer auf der Homepage der Stadt zu sehen. Wir prüfen zurzeit, und das werden wir wahrscheinlich auch umsetzen, noch eine zweite Impfstelle in der Stadt einzurichten, gerade jetzt in den Wochen bis Weihnachten, um noch mehr Menschen zu erreichen, möglichst eben auch freitags und samstags. Da sind wir aber zurzeit in der Prüfung. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das machen können. Im Moment ist die Auffrischimpfung ja nur für die über 70, also die ab 70 Jahre empfohlen und auch nur dann, wenn die Impfung 6 Monate zurückliegt. Das kann sich in der nächsten Zeit auch ändern, dann werden wir uns natürlich auch in den Maßnahmen weiterhin anpassen. Ich sage Ihnen mal, wie im Moment die Impfungen vorangehen in der Stadt Kassel. Hier werden täglich rund 300 Impfungen im Citypoint durchgeführt, zuzüglich der Impfungen, die wir beim Buseinsatz haben. Da kann man immer so von 30 bis 50 Impfungen pro Einsatz ausgehen. Das ist eine gewaltige Zahl, die wir allein mit dieser kleinen Impfstelle jetzt täglich dort erreichen. Und so haben wir in diesem Monat seit Oktober, also in dem ja jetzt das Impfzentrum geschlossen war, 10.500 Impfungen durchgeführt durch das Gesundheitsamt, also durch unsere eigenen Angebote und die niedergelassenen Arztpraxen nochmals 4.100.
Schönen Dank.
So, eine Frage, denke ich, schaffen wir noch. Ja, die Frau Elsner.
Am Brückenhof wird über einen akuten Wohnungsmangel berichtet. Ich frage den Magistrat, welche Wohnungsbauprojekte sind aktuell von der GWG geplant?
Frau Vorsitzende, Frau Elsner, also uns freut ja, dass auch der Brückenhof Zuzug hat. Aber das führt natürlich dann auch zu einer angespannten Situation. Die Wohnbauprojekte, die Haupteigentümerin ist die GWH. Ich denke, dass das hier ein Druckfehler ist. Aber die GWH ist tatsächlich auf die Stadt zugekommen, mit Innenentwicklungsmaßnahmen 120 bis 220 Wohnungen dort neu zu schaffen durch zusätzliche Gebäude, wo es ein durch uns begleitetes, aber durchaus ansprechendes städtebauliches Konzept gibt. Dieses Konzept begleiten wir positiv, aber wann die umgesetzt werden können, kann ich im Moment nicht sagen.
Sind darüber hinaus nicht städtische Bauprojekte in dem Stadtteil geplant? Also hat der Magistrat davon Kenntnis?
Derzeit nicht. Also die GWH ist die Investierende und das ist ja keine städtische, sondern eine Wohnbaugesellschaft, die von der Helaba, von der Hessischen Landesbank getragen wird. Die ist aber im Moment sehr aktiv und ist auch zuverlässiger Partner bei der Erstellung von sozial gebundenem Wohnraum.
Dankeschön.
Herr Müller.
Wir fragen den Magistrat, warum werden in der Stadt Kassel Pkw mit Verbrennungsmotoren, die auf E-Ladestationen stehen, nicht abgeschleppt?
Frau Stadtverordnetenvorsteher, Herr Müller, zunächst auch hier der Hinweis, dass der Magistrat diese Frage nicht beantworten kann, weil auch diese Fragestellung Aufgabenstellung der Ordnungsbehörden ist, nicht nur der allgemeinen oder der örtlichen hier für uns oder auch der Landesbehörde, der Landespolizei. Und trotzdem kann ich Ihnen sagen, dass wenn entsprechende Parkplätze beschildert sind nach StVO und die parken, wenn dann nicht auf den Stationen, sondern auf den, so verstehe ich sie, beschilderten Parkplätzen, um die Fahrzeuge laden zu können, stehen dort nicht berechtigte Fahrzeuge, wird das geahndet als Ordnungswidrigkeit, das kann mit Verwarngeld passieren, kann aber auch bis zum Abschleppen führen. Grundlage dabei ist aber immer, dass die Beamten vor Ort entsprechende Ermessen ausüben müssen, verhältnismäßig muss das sein und entscheiden sich dann entsprechend, wie sie vorgehen, ob sie es bei einem Verwarngeld belassen oder ob sie eventuell auch abschleppen lassen.
Meine Nachfrage würde sich darauf beziehen, wie es mit Fahrzeugen gehandhabt wird, die auf den ausgewiesenen Carsharing-Parkplätzen parken, wie beispielsweise Stadtauto oder Scouter.
Da gilt derselbe Sachverhalt, weil auch das dann Sonderparkplätze sind, die einem bestimmten Zweck zugeordnet werden. Da würde genauso verfahren werden, wie ich es eben bei den Sonderparkplätzen für Ladestationen beschrieben habe.
Herr Dreyer. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
Ja, vielen Dank, Frau Ernst. Ich würde die Frage gerne in Vertretung übernehmen. Welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, dem Abstellen von E-Scootern auf Gehwegen entgegenzuwirken, sodass diese seh- und mobilitätsbehinderte Menschen nicht mehr beeinträchtigen?
Ich habe ja den Frau Hesse den Rahmen der Sachfragen vorher geklärt. Ich will das an der Stelle noch mal ein bisschen erweitern. Also nach unserer rechtlichen Interpretation ist es ein Unterschied, ob ein Fahrzeug benutzt wird und dann kurzzeitig abgestellt wird, um es dann weiter zu benutzen. Das heißt, ein Abstellen während dem Vermietungsvorgang. Und das wäre ein Vorgang, den wir nach Straßenverkehrsordnung eben danach betrachten, dass es nicht anders ist als wie Fahrradfahren und Fahrradparken. Und damit ist es kein Parkvorgang. Das ist nicht zu ahnden. Die zweite Fragestellung, die sich damit verbindet, ist, wenn diese Fahrzeuge aufgestellt werden, um sie dann zu vermieten, also im unvermieteten Zustand. Und da sind wir im Moment im Prüfvorgang beziehungsweise in einer Neufassung unter Umständen der Sondernutzungssatzung, die darin ein wirtschaftliches Nutzen und damit kein Gemeindegebrauch interpretiert. Da sind wir im Moment in der Prüfung, um hier eine entsprechende Satzungsänderung zu veranlassen.
Dankeschön.
Herr Düsterdick.
Kann der Magistrat in etwa eine Anzahl von Beschwerden nennen, also wo Bürgerinnen und Bürger aufgrund, weil die Dinger quer auf dem Bürgersteig liegen, bei der Stadt Kassel angerufen haben oder vielleicht direkt beim Ordnungsamt? Gibt es dort eine Beschwerdedokumentation und kann der Magistrat eventuell abschätzen oder vielleicht sogar genau sagen, wie bis dato in etwa die Anzahl der Beschwerden sind von Bürgerinnen und Bürgern?
Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf der Hinweise, die beim Straßenverkehrsamt angekommen sind. Ich weiß aber, dass die Aussage ist, eigentlich im Verhältnis zu dem, wie viele Fahrzeuge dieser Art in der Stadt in sonderbarer Weise gelagert werden, eigentlich relativ wenig. Also es schlägt noch nicht richtig auf. Das heißt, aber es ist halt im Moment auch problematisch. Es gibt die Möglichkeit, wenn Sie ein derartiges Fahrzeug sehen, in einem Zustand dies fotografieren und dann mit Uhrzeit, Ort und dem entsprechenden, der leserlichen Kennzeichen an Straßenverkehrsamt senden, dann kann dafür eine Strafgebühr an den Betreiber versandt werden, die auch nicht unerheblich ist, sind glaube ich 36 oder 39 Euro. Aber das ist ein relativ komplizierter Vorgang. Ich denke, ein solcher komplizierter Vorgang ist eben zur echten Ahndung solcher Vorgänge nicht praktikabel. Aber wie gesagt, es ist, sag mal, wir haben die Situation, dass es neue Fahrzeuge gibt. Ja, darüber kann man erfreut sein oder nicht, aber ich kenne die Fantasie zur Verkehrswende, da sind die Türen offen und es wird auch noch in Zukunft unterschiedliche Fahrzeuge geben, die nach Regulierungen suchen und deutlich ist, die Regulierungsfolge entspricht natürlich nicht in der Geschwindigkeit, wie diese Fahrzeuge sagen wir, erfunden und dann auch wirtschaftlich oder auch unwirtschaftlich betrieben werden. Diese Fragestellung wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren deutlich begleiten.
Herr Dreyer.
Noch eine Nachfrage. Vielen Dank, Herr Nolder, dass Sie einen Teil jetzt eben schon beantwortet haben. Es gibt also die Möglichkeit, wenn solche Fahrzeuge verkehrsgefährdend aufgefunden werden, dort den Betreiber als Ordnungswidrigkeits, im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens zur Rechenschaft zu ziehen. Hat denn der Magistrat das Recht, solche Fahrzeuge, die eine Gefährdung von Fußgängern verursachen, weil sie zum Beispiel quer über den gesamten Gehsteig liegen, auch direkt zu entfernen?
Also ich wage mich jetzt in einen rechtlichen Bereich, aber ich sage, jede Privatperson sowie die Stadt hat die Möglichkeit, ein derartiges Gerät von der Straße zu räumen.
Frau, machen wir Schluss? Wenn Sie schnell sind, Frau Koch.
Ich frage den Magistrat, wann wird die bereits beschlossene Verlängerung der Fahrradstraße Schillerstraße bis zur Philippistraße umgesetzt?
Frau Vorsitzende, Frau Koch, Sie wissen, das ist kein einfacher Vorgang. Dort gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten. Ich lese den Satz vor, den ich hier vom Straßenverkehrsamt gemeldet bekommen habe. Die Umsetzung erfolgt, sobald alle straßenrechtlichen Fragen abschließend geklärt sind. Der Magistrat geht davon aus, dass das noch im Jahr 2021 der Fall sein kann und damit eine Umsetzung im ersten Halbjahr 2022 ermöglicht wird.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ich schließe die Fragestunde.